Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger gegen Markus, live on Tour. Heute Gast bei der Privatbank Bellerive in Zürich. Präsentiert von Dun & Bradstreet, ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen.
Danke vielmals, eine Premiere, absolute Premiere. Open Air, oder? Markus, das haben wir noch nie erlebt.
Nein, ein schönes
Seefeld, bei dem
so einem schönen Park. Ja.
An diesem schönen Abend. Und haben hier ein Publikum. Und zwar haben wir folgende vier Themen: Fußball nach dem spannenden Matchspiel von der Schweizer gegen Deutschland. Dann das integrative Schulsystem ist in der Kritik. Plötzlich interessiert es auch Politik. Dann Netanyahu und die USA, der Konflikt wird immer grösser. Und drei Tage vor dem TV-Modell Biden gegen Trump. Wer hat mehr zu gewinnen, wer hat mehr zu verlieren? Also Fußball, wir wissen alle, du hast von dem keine Ahnung, aber wir reden jetzt trotzdem so dergleichen, wie wenn wir darüber reden könnten. Hast du überhaupt gestern Abend geschaut?
Ja, ich habe sogar geschaut, mit der ganzen Familie.
Aha.
Und sind alle auf der Seite von der Schweiz gewesen.
Nein, ist überraschend.
Ja. Das ist erstaunlich,
gell? Überraschend. Also, das
große, ich habe sie so gut im Griff gesehen. Gut,
das große Deutschland bei der Heim-EM am Rand von einer Liga-Niederlage bis zur 92. Minute. Die Schweiz war überzeugend und überraschend. Und wie hast du eigentlich das Bild gefunden, das da die Schweiz abgegeben hat? Was hat das Ausland gedacht, wo sie die Schweizer Nationalmannschaft gesehen hat, Markus?
Sehr viele Ausländer.
Aha, ja, sehr viele Migranten.
Ich also kann es noch nicht bewerten, gell?
Nein, sie sind nicht Ausländer, sie sind alle Schweizer.
Ja, ja, aber sie nicht einmal, die meisten haben die Nationalhymne nicht gesungen.
Nein.
Während die deutschen Migranten haben alle schön gesungen.
Nein.
Und ich denke, wir sind also schon besser zu wegen.
Nein, also eigentlich ausser dem Jakin und Schakka haben alle gesungen. Mhm. Das hast du aber falsch geschaut. Aber die Tatsache ist,
sie haben gespielt.
Ja, aber sie haben gut gespielt. Und bei uns werden ja Migranten immer negativ bewertet, vor allem in der politischen Reise, von dir nachstehen. Aber ohne die hätten wir gar keine Fußballnationalmannschaft. Wären wir sicher nicht im Achtelfinale.
Ja gut, also der Einwanderungskitsch, das ist ja grauenhaft. Ich meine, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie wichtig Einwanderung ist für den Erfolg von der Schweiz.
15.
Und dass man jetzt, jedes Mal, auch jetzt ist das immer noch der Fall, aber dass man es jedes Mal fast entschuldigend muss immer wieder betonen, das zeigt ja, dass wir kein normales Verhältnis haben zur Einwanderung und du offensichtlich auch nicht, wenn man das immer muss rausstreichen.
Du sagst ja immer, wir haben viel Einwanderung
gesagt,
die Falschen
kommen, offensichtlich
kommen
wir
auch Richtige.
Ja natürlich, aber wir tun es offensichtlich nicht mehr integrieren und ich habe sogar ein Memo über das geschrieben, dass der Fußball eines der besten Beispiele ist, wie Integration muss laufen, nur über Leistung, nicht über Sozialhilfe, nicht über den Asylprozess. Und das kritisiere ich. Und es ist eine bösartige Unterstellung, dass man immer sagt, ja, die Einwanderung ab und zu kritisieren, einzelne Sachen, die sind so dumm und haben gar nicht gerne Einwanderer. Das ist einfach eine Karikatur.
Es ist einfach, wenn es gut ist, wenn es gewinnt, sind die Schweizer.
Nein.
Das hat ja schon der Benzema gesagt, der Franzose. Wenn er Goal schießt für Frankreich, ist er ein Franzose. Wenn er daneben tüpft, ist er ein Araber. Und genau so ist doch irgendwie im Hintergrund. Aber es ist interessant, im Fußball sind Migranten bei euch stark vertreten. Im Eishockey nicht, im Skifahren auch nicht. Und das ist ganz klar, Fußball ist ein weltweiter Sportart. Das ist kulturell in den Ländern, wo die dort herkommen. Also sowohl Balkan wie Afrika ist das stark. Also sind wir dankbar, dass wir das haben und freuen uns doch darüber, oder?
Ich finde, es gibt irrsinnig viele gute Migranten und das muss man nicht jeden Tag betonen. Und ich finde es ein bisschen lächerlich. Ich finde es lächerlich, dass man jedes Mal, wenn die Fußballnationalmannschaft kommt, dann kommt das Märchen, oh, ist das irrsinnig, dass wir jetzt die Migranten haben. Das ist eine völlige Überschätzung von diesem Phänomen.
Gut, also, ich sehe das anders. Am Montag, am Samstag, wahrscheinlich Spiel gegen Italien. Wie siehst du das? Ich frage dich ja, weil deine Prognosen liegen immer daneben.
ich habe gesehen, wie Italien gespielt hat gegen Spanien.
Hast du das auch gesehen?
Ja. Das ist ja wahnsinnig. Also Spanien wird wahrscheinlich Europameister. Das ist unglaublich, wie die spielen.
Aber
Italiener haben so alt ausgesehen, dass ich die nicht einschätzen kann. Normalerweise habe ich das Gefühl, die gewinnen gegen die Schweiz. Und man muss jetzt einmal ehrlich sein und sagen, im Fußball siehst du auch das Phänomen von Grossstaaten und Kleinstaaten. Und Kleinstaaten haben einfach keine Chance letztlich im Fußball. Wir haben zehnmal weniger Leute als zum Beispiel Deutschland. Deutschland muss gewinnen, wenn sie gegen uns spielen. Sonst stimmt etwas nicht.
Das ist der Markus, der Historiker, der von Sport keine Ahnung hat. Kroatien hat 4 Millionen Einwohner, ist in den letzten Jahren einmal im Finale, einmal im Halbfinale und so weiter.
Ja, deshalb erwähnst du ja.
Nein.
Weil es so ein Ausnahmefall ist. Du erwähnst es deswegen. Wir haben 4 Fußballgrossmächte in Europa. Das sind ja zufälligerweise die grossen Länder. Wieso echt?
Nein, das sind nicht Fußball. Also hören wir auf. Klingt nicht. Es gibt 4 Ligen, die gross sind. Und dort spielen sehr viele, vor allem auch Ausländer etc. Reden wir über das integrative Schulsystem. Ist ja plötzlich ein grosses politisches Thema. Letzte Woche der Thierry Burkhardt, ein grosses Interview etc. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, der hat jetzt ein Thema gesucht. Oder? Die SVP hat Migration, Neutralität. SP und die Grünen haben den Klimawandel und auch Umverteilung von Geldern. Mitte hat Gesundheitssystem, der Gerrit Pfister. Und der arme Thierry Burkhardt hat nichts gehabt und hat gedacht, jetzt machen wir etwas mit der Schule.
Also erstens gibt es einfach riesige Probleme und das weißt du auch. Es sind riesige Missstände und auch das finde ich ein bisschen frivol, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt einfach ein Politiker, der das Thema sucht. Nein, es ist ein Problem.
Aber wieso gerade jetzt?
Er hat zum Beispiel ein Kind. Er weiss zum Beispiel, dass es ein Problem ist. Und er hat viele Leute, ja, für seine Freundin oder bald Frau, die hat Kind. Er ist konfrontiert mit dieser Schule. Er ist mit der ruinierten Volksschule jeden Tag konfrontiert und ich auch schon seit 30 Jahren oder fast 30 Jahren.
Hast du schon so alte Kinder?
26. Nein.
Das sind es ist ein echtes
Problem und du weißt es besser als alle anderen. Deine Frau ist auch in der Schule tätig. Es ist ein riesen Problem und wenn die FDP endlich mit 20 Jahren Verspätung eines der ganz grossen Probleme von unserem Land, eines der grössten Probleme angeht, finde ich das gut.
Ich finde es auch gut. Ich habe das überhaupt nicht bestritten. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, es kommt viel spät. Das integrative Schulsystem war so eine der Kopfgeburt von der Universität. Dort, die Erziehungswissenschaften haben das gesagt, wir müssen alle in einer Klasse, wir müssen alle integriert sein. Kinder mit Lernbehinderung, auch sonstige Behinderungen, Verhaltensauffällige. Und das funktioniert nicht. Und es ist ganz extrem. Also wir sind alle mal in die Schule gegangen. Dort haben wir vor allem erlebt, dass Gewalt ist eigentlich ausgegangen ist. Je älter man ist, als du jetzt zum Beispiel, bin ich. Ich habe es noch mehr erlebt. Je älter man ist, man hat erlebt, Gewalt ist ausgegangen von den Lehrern gegenüber den Schülern. Heute ist es umgekehrt. Gewalt geht aus von den Schülern gegen die Lehrpersonen und gegen andere Schüler. Ich habe gerade heute wieder ein Beispiel erlebt. Die Lehrer haben überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten. Das hat jetzt nicht einmal direkt noch mit dem integrativen Schulsystem zu tun. Aber die Idee, dass die Lehrer überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten haben und vor allem, wenn sie verhaltensauffällige Kinder in der Klasse haben, wenn es nur 2 oder 3 sind, die können die Klasse kaputt machen. Und die Lehrer können nicht dagegen antreten. Mich wundert es eher, ich habe dir vorher ein bisschen im Ballen angerührt, hast es ein bisschen aufgenommen, aber noch nicht richtig.
So wie der Chapa.
Mich wundert es erst, dass es erst jetzt kommt, wo das politisch offenbare Dimensionen
hat. Da siehst du, wie die birnenweiche Dämonisierung von der SVP dazu geführt hat, dass man ganz viele ernsthafte Themen nicht mehr können normal besprechen konnte. Und du hast ja gesehen, zum Beispiel, wie der Tagesanzeiger sofort reagiert hat, hat gemerkt, Thierry Burkhardt, uiuiui, das ist ein Tabu, dass eine zweite bürgerliche Partei das sagt, was die SVP im Fall schon seit 20 Jahren sagt. Das ist ein riesen Problem für den Tagesanzeiger, weil jetzt merkt er, jetzt könnten die Mehrheiten kippen. Und es geht nicht um SVP, es geht nicht um FDP, es geht um unsere Kinder. Und genau wie du gesagt hast, ich meine, Gewalt an der Schule ist ein riesen Problem. Es sind sehr viele theoretische Konzepte an der Schule angewendet worden. An unseren Kindern, die Versuchskaninchen gewesen sind, für sehr viele Konzepte, wo absolute Ideologen und Theoretiker, die selber noch nie eine Schule gegeben haben, so wie ich übrigens, noch nie eine Schule gegeben haben und das Gefühl haben, sie wissen es besser. Und jetzt stehen wir vor Ruine. Und was das Ironische ist, was die wenigsten Leute wissen, alle die Reformen, die wir hier angewendet haben, die sind alle aus Amerika. Die sind alle in Amerika in den 50er und 60er Jahren erfunden worden, eingeführt worden. Und gehen mal auf Amerika, gehen die Highschool anschauen. Schauen mal, wie die Amerikaner eines der besten öffentlichen Bildungssysteme, die sie hatten, Ende 40er Jahre, eines der besten der Welt, ist jetzt völlig ruiniert wegen diesen Reformen, die wir mit 40 Jahren Verspätung alle auch machen. Ich kann euch sagen, das ist etwas vom Wichtigsten, was es überhaupt gibt. Wir müssen uns wirklich wehren. Und ich finde, was die FDP macht und was das Bildungspapier auch sonst noch an Inhaltsbüten hat, das ist ganz, ganz wichtig.
Also, ich habe das erlebt. Meine Frau hat Erziehungswissenschaften studiert, noch nicht mal so lange her. Und ist mal ganz entsetzt heimgekommen und hat gesagt, Professorin, und ich den Namen jetzt nicht sagen, hat gesagt, sagen, uns interessiert die Praxis nicht. Wir machen Theorie. Aber die, die sich nicht für die Praxis interessiert haben, haben die Praxis umgestaltet und haben gesagt, wenn es genügend Mittel hat in einer Klasse, also wenn es einen Sozialpädagogen dabei hat und so weiter, dann kann man das integrative Schulsystem durchführen. Stimmt nicht. Also ich kenne jetzt einen Fall, da ist zum Beispiel ein behindertes Kind in dieser Klasse, hat ein Betreuer den ganzen Tag nur für das Kind. Es sind vier Personen, vier Lehrpersonen in dieser Schulklasse und es funktioniert trotzdem nicht, weil die Störfaktoren können ausgeschaltet werden. Also es sind riesige Probleme, vor allem in diesen Brennpunktschulen, wo sehr viele Migrationskinder haben.
Das wegen dem Fußball, oder? Das wegen dem Fußball. Das sind die echten Probleme, die wir haben mit Migrationen, nicht der Fußball, wo privat, weißt du, das finde ich wirklich etwas Wichtiges. Die Fußballvereine, wo die Leute zu diesen Glanzleistungen bringen, die sind alle privat organisiert, ehrenamtlich. Die meisten sind bürgerlich, wo das machen. Und überall dort, wo der Staat probiert sind funktioniert
selber. Also entscheidend ist ja, was passiert, wie schnell kann man so etwas verändern, wie flexibel ist unser System. Und ich glaube, das wird noch sehr lang gehen und sehr schwierig sein. Wie schätzt du?
Ja, das wird extrem lang gehen und vielleicht werden wir es nicht mehr schaffen, sondern die Oberschicht und die Mittelschicht gehen weg in die Privatschule und dann ist fertig. Ja. Und diesen Trend haben wir schon ganz stark in der Schweiz und dann ist fertig. Man kann es in Amerika schauen. In Amerika haben die jetzt seit 30 Jahren führen die Konservativen einen Kampf gegen die Reformen. Sie schaffen es nicht, das umzukehren, weil das ist nachher so entrenched. Oder? Die Lehrer sind gut organisiert, sie sind gut organisiert in der Politik. Zweitens ist es so ein System wahnsinnig träge. Das ist das Gefährliche, wenn man beim Bildungssystem Reformen macht. Oder? Ja, nein, Schule, ich glaube, Schule ist etwas vom Verrücktesten, was es gibt. Die meisten Methoden, die wir auch noch erlebt haben, du in der Schule und ich in der Schule, die stammen eigentlich aus der Antike. Also, man muss das nicht jedes Mal neu erfinden, wie man tut lernen. Es ist eigentlich immer etwas Gleiche gewesen.
Also, reden wir zu unserem dritten Thema. Wir sind jetzt da uns fast einig. Ich wollte noch politisch ein bisschen rauskützeln, weil er sagt immer noch, er sei FDP, obwohl wir wissen, dass er eigentlich im Herzen ganz an einer anderen Ort ist.
Gut, bei der SP.
Ja, ausgerechnet. Dort hast du angefangen, ganz links, und jetzt bist du ganz rechts. Okay. Gut, also, reden wir mit Netanyahu und USA. Die Basis der israelischen Politik war Jahrzehnte die Unterstützung der USA gewesen, finanziell, militärisch und politisch, und zwar von beiden Parteien, bipartisan. Und der Biden hat von Anfang an, seit dem 7. Oktober, auch wieder seine unverbrüchliche Solidarität mit Israel betont, ist nach Israel gereist, als erster Präsident während dem Krieg, ist er dort reingegangen. Und letzte Woche ist jetzt der Netanyahu gekommen und hat den Biden und seine Regierung angegriffen, hat gesagt, it is inconceivable, es ist absolut unbegreiflich, dass wir nicht die Waffen bekommen von den Amerikanern, obwohl wir der beste Freund der Amerikaner sind, da im Nahen Osten. Und die Amerikaner haben gesagt, wir wissen gar nicht, von was er redet. Und Markus, ich weiss, du bist immer auf der Seite von dem Netanyahu. Der Netanyahu, wie der Trump, die schauen immer vor allem für sich und nicht fürs Land. Und wenn er jetzt die Basis von Israel, nämlich dass beide Parteien in Amerika für Israel sind, spaltet, dann macht er etwas kaputt, was verheerend ist.
Roger, schön wär's. Erstens bin ich nicht für den Netanyahu, ich bin für Israel. Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist ganz eindeutig, was der Joe Biden jetzt macht, ist nicht im Interesse von Israel. Das ist offensichtlich. Ob jetzt das der Netanyahu ist, der Premierminister ist oder ein anderer, spielt gar keine Rolle. Wenn Israel in einem von den längsten Kriegen, die sie geführt haben, jetzt seit langer Zeit, ja sogar der längste, nicht kann jederzeit rechnen damit, dass unterstützt wird. Voll unterstützt wird von den Amerikanern. Nein,
sie kommen für 12 Milliarden Waffen und Munition.
Sie kommen gewisse Munitionen nicht über, weil die Linken in der Demokratischen Partei das nicht tun. Und Roger, das ist das, was du nicht ganz mitbekommen hast. Seit dem Barack Obama hat die Demokratische Partei eine starke Linksbewegung bekommen. Und den Biden oder auch Hillary Clinton oder auch Bill Clinton, das merkt man ja immer noch, die älteren Demokraten, die haben das immer noch, absolute Solidarität mit Israel, völlige Unterstützung. Aber es gibt eine Minderheit in der Demokratischen Partei, die sehr, sehr laut ist, AOC und so weiter. Die sind laut, die sind radikal, die sind stark in den Medien, die werden wahnsinnig stark in den Medien unterstützt. Und das ist der Grund, warum Joe Biden jetzt von Fall zu Fall, nicht immer, aber von Fall zu Fall Israel einfach auf dem Altar opfert von seiner Innenpolitik. Und dass du das nicht merkst, das enttäuscht mich auch, weil du weißt es eigentlich besser.
Nein, das ist völlig falsch, weil der Netanyahu hat keinen Plan vorgelegt, was er in Gaza machen will, hat sich verweigert und ist auch nicht, wo der Biden hat bemüht.
Was ist das für ein Zeichen? Was ist das für ein Zeichen mit dem Plan?
Der Biden hat sich committed für einen Waffenstillstand und Austausch von den Geiseln. Ja. Hamas hat es abgelehnt, dann hat er ja jetzt nicht richtig zugesagt. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo es nicht weitergeht. Und jetzt kommt ganz etwas Schlimmes. Nämlich jetzt wird Netanyahu eingeladen von diesen Trumpisten in Amerika, um vor dem Kongress zu reden. Und dort wird es eine Auseinandersetzung geben. Und dass der Netanyahu eine Spaltung von Amerika benutzt und sich und schaut dafür, dass der Trump gönnt, das finde ich fatal.
Die Spaltung, die ist nicht von Trump, die ist nicht von Netanyahu, die haben Demokraten angefangen. Du kannst dich erinnern, der Chuck Schumer selber ist im Senat angetreten und hat gesagt, die Regierung in Tel Aviv und in Jerusalem muss man auswechseln. Das hat es noch nie gegeben, dass die Amerikaner über einen Alliierten so reden und sagen, die Regierung geht für uns nicht.
Nein, Roger, das erste.
Zweitens, nein, das geht überhaupt nicht, weil jeder hat gewusst, das ist abgesprochen mit dem Joe Biden. Der hätte nie als so wichtige Figur im Senat das sich getraut. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, Plan. Das sind doch alles Vorwände. Und dass du das nicht durchschaust, das finde ich wirklich spektakulär. Haben die Amerikaner in Afghanistan je einen Plan gehabt? Im Irak haben sie je einen Plan gehabt?
Und wieso? Haben
wir im Zweiten Weltkrieg je einen Plan gehabt, was 1945 soll laufen soll? Ja. Im Fall nicht, Roger.
Konferenz in Jalta?
Nein, ja, die sind sich völlig uneinig gewesen, deshalb mussten sie Konferenz
machen. Nein.
Was hast du das Gefühl, warum hat es einen kalten Krieg nachher gegeben? Weil die einen gemeinsamen Plan hatten. Das ist so naiv und das ist so bösartig von Joe Biden, dass er das Netanyahu vorwirft. Und noch eines, Roger. Israel hat das nicht verdient, dass der Joe Biden jetzt Israel nur wegen seiner innenpolitischen Schwierigkeiten, wo er drei selber gekommen ist, weil er eine lausige Politik macht, dass er jetzt Israel opfert auf dem Altar von seinen linken Freunden in der Demokratischen
also,
Partei.
Der Biden ist seit Jahrzehnten ein grosser Freund von Israel.
Ja, das ist lang her.
Hat Israel er weiss immer es unterstützt. Gar nicht. Auch jetzt. Mit Milliarden, wie ich gesagt habe, hat immer die Veto durchgesetzt im Sicherheitsrat. Was du erzählst, das sind Hardliner-Thesen, die genau so in die Irre führen, wie das, was Trump anbietet. Und damit sind wir jetzt bei unserem nächsten Thema, der Debatte vom Donnerstag.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Am Donnerstag, also die erste Debatte vor der Präsidentschaftswahl, das hat es noch nie gegeben, im Juni, sonst immer im September erst, ist offenbar auf Wunsch von Joe Biden so früh gemacht worden. Und er hofft sich etwas davon, weil seine Umfrageresultate sind wirklich nicht berauschend. Und die Frage ist jetzt natürlich, und jetzt wird es ein bisschen heikel, was glaubst du, für wer ist die Debatte das grössere Risiko?
Für den Trump. Ist viel grösser.
Wieso?
Ja, weil Joe Biden, der hat die Erwartungen beim Joe Biden sind so tief. Oder? Ich meine, man hat jetzt so viele öffentliche Auftritte gesehen, wo er nicht so gute Figur gemacht hat. Die Umfragen sind so, wie du sagst, sie sind eigentlich tight. Es ist sehr schwer zu sagen, wer da vorne liegt. Der Biden muss die Debatte nur überstehen und zwei, drei vollendete Sätze sagen. Dann ist schon gut. Er darf nicht zu häufig so reden. Das darf er nicht zu häufig machen. Er darf es fünfmal machen, aber dann zwei Sätze, die Sinn machen. Dann hat er schon gewonnen.
Also, absoluter Unsinn, was jetzt der Markus erzählt. Weil er, also der Trump, am Trump seine Medien bis hin zu Markus Somm haben seit Jahren gesagt, der Biden kann nicht zwei Sätze hintereinander reden, ohne dass es vom Teleprompter abliest. Und jetzt haben sie Angst, dass sie ganz einen anderen Biden erleben werden. Und das, was du jetzt sagst, ist total grotesk, weil wenn er nur einmal so etwas machen würde, nur einmal einer von beiden, dann hätte er verloren, weil das würde dann in den Social Media auf und ab gespielt werden etc. Jetzt plötzlich merkt auch der Trump und sogar der Somm, dass der Biden gar nicht so pfiffen ist, dass er gar nicht senil ist, nachdem er es jahrelang verkündet hat. Doch, du hast gesagt, er kann nicht zwei Sätze hintereinander.
Ich habe gesagt, für ihn ist das Risiko viel weniger klein, weil er hat Erwartungen, die extrem tief sind.
Von euch geschürt!
Lies bitte New York Times, lies Washington Post. Hey, das ist ein völliger Schrott, den du jetzt erzählst. Die Erwartungen auf der demokratischen Seite sind hier unten. Und wenn der Biden nur ein bisschen besser ist, haben sie gewonnen. beim Trump, und da weißt du auch, da gibt es sehr viele Risiken. Wenn er zum Beispiel hässig wird, so wie ich jetzt zum Beispiel, nicht gut. Dann ist nicht gut. Der Biden hat viel bessere Ausgangslage.
Ja.
Das habe ich gesagt.
Ja.
Ich habe nicht gesagt, ich bin der Meinung, oh, ich habe Angst, jetzt könnte er plötzlich als Genie erscheinen. Nein, so ist es nicht.
Eben, aber die Ausgangssituation ist ja geschaffen worden von, eben von Leuten wie du und von Trump. Und jetzt müssen sie dagegen ankämpfen und sagen, hey, wenn er nur einigermaßen gut ist, dann hat der Trump ein Problem. Jetzt gibt es eine neue Ausgangssituation. Nicht nur, dass das die früheste Debatte ist, die es je gegeben hat, sondern es ist das erste Mal eine ohne Publikum. Für wen ist das besser?
Das ist für den beiden viel besser, weil Trump extrem lebt mit Publikum. Er tut auch gerne natürlich mit dem Publikum reden und so weiter. Er tut gerne unterbrechen. Schau, die ganzen Regeln sind ja von Joe Biden aufgestellt worden.
Nein, die sind von CNN aufgestellt worden.
Nein, und CNN ist das ist der Joe Biden. Die machen, was der Joe Biden
will. Ja, ja,
das
ja.
Ist wie beim Radio 1 und mit dem Beat Jans.
Ja. Also wenn er nichts mehr einfällt. Darf ich noch sagen, einfach so ein bisschen als Disclaimer, wir haben noch nie ein Interview mit Beat Jans gemacht.
Ja,
du aber schon.
Nein,
du aber schon. Ja, sicher. Als ehemaliger Chefredakteur
von der Basler Zeitung. In Basel hätte er nicht mit mir reden
wollen. Ja, er hat Grund gehabt.
Nein, er hätte nicht reden wollen. Nein, aber noch einmal.
Es
ist für den Trump, sind die Regeln nicht gut. Erstens gibt es Commercial Breaks. Das hat man
ein einziger?
Ja, das hat man gemacht, damit sie nachher wieder wiederherstellen können, Joe Biden. Das ist wie bei einem Boxer, damit er ein bisschen gepflegt werden kann. Und das Zweite, das Publikum ist nicht gut für den Trump. Das Mikrofon wird abgestellt. Das ist auch nicht gut für den Trump, weil der Trump ist relativ schlagfertig. Der kann reinreden und so weiter. Einmal redet er zu viel drin, stimmt alles. Aber schau, grundsätzlich bin ich ziemlich überzeugt, dass Joe Biden wird das gewinnen. Und genau aus dem Grund, den ich vorher gesagt habe, die Erwartungen sind tief und die Erwartungen sind nicht von mir tief gelegt worden. Übrigens bin ich auch nicht Mitglied von der Republikanischen Partei, obwohl ich sehr gerne wäre.
Wahrscheinlich eher Mitglied.
Ja, würde sehr gerne eintreten. Ja. Sehr gerne eintreten. Aber der Punkt ist, die Erwartungen sind die Erwartungen vom Publikum in Amerika. Gut. So
also,
ist es.
Also, ich bin natürlich völlig anderer Meinung. Ich glaube, es ist gut für den Trump, dass das Publikum nicht dabei ist. Weil wenn das Publikum dort ist, dann rastet er aus. Dann vergisst er sich. Und dann erzählt er den grössten Unsinn. Und das hat man an dem Wochenende geredet, wo er darüber geredet hat, dass Dusche hätte zu wenig Wasser. Und dann hätte er 3/4 Stunde, bis er seine Haare gewaschen hat. Irgendwelches Zeug erzählt er.
Das ist doch lustig.
Nein, das ist Unsinn. Einfach Unsinn. Das ist ein Gebrabbel von einem durchgeknallten Typ. Also, das Zweite ist, dass man nicht reinreden kann, ist auch gut für den Trump. Weil er bei der ersten Debatte von 2020
ja,
hat er so oft reingeredet, dass das ihm geschadet
aber
hat.
Bei Hillary ist gut
massiv geschadet hat. Das heisst, wenn immer es mich. Was ich auch will.
Bei Hillary. Hillary hätte er eben rein reden und dann hat er das gut gemacht. Bei Biden hat er das nicht gut gemacht.
Gut, okay. Was ich bei ihm auch damit machen will, das Mikrofon abstellen, wenn ich rede.
Du hast ja schon abgestellt. Das ist schon abgestellt.
Nein, gut. Das geht da nicht. Aber das wird jetzt dann gemacht und das ist eigentlich alles meiner Meinung nach. Im Effekt wird das eher am Trump helfen. Und da kommt noch etwas anderes dazu. Und das finde ich noch speziell. Das Ganze findet Ortszeit 9 Uhr am Abend statt in Atlanta. 90 Minuten. Das ist noch heavy für zwei ältere Herren. 90 Minuten durchheben am Abend um 9 Uhr. Und Biden, der trainiert jetzt in diesen Tagen, macht seine Vorbereitung immer, auch in dieser Tageszeit, damit er in diesen Rhythmus hineinkommt. Der Trump hat natürlich das Gefühl, ich bin sowieso der Gescheiste und der Beste und der Schnellste. Er turnt irgendwo rum und tut sich überhaupt nicht richtig vorbereiten.
Das sagt er. Ich glaube es nicht.
Nein, weißt du,
es gehört 20... zu seinem Image, dass er sagt, ich bin nicht vorbereitet.
2020 hat es die sogenannten Mock-Debates gemacht, wo irgendein anderer spielt sein Gegner. Das war der Chris Christie gewesen. Das mal nicht. Und jetzt kommt noch etwas anderes dazu. Jetzt gibt es ganz feste Regeln, dass dann zu einer politischen Frage einer kann bis 2 Minuten reden. Und das Problem, weil Trump nicht viel von Politik versteht, der hat gar nicht Stoff in 2 Minuten. Der wird dann immer wieder ablenken und versuchen, über etwas anderes zu reden. Der Biden, der das natürlich viel besser kennt, weil er ein richtiger Politiker ist, der kann das sicher machen. Und dann werden wir schauen, wie die Moderatoren dann einfangen, wenn der Trump über seine Dusche anfängt zu reden.
Ich glaube, es wird genau umgekehrt sein. Erstens, der Trump neigt dazu, dass er lange redet, ob 2 Minuten, 3 Minuten oder 4 Minuten.
Zu irgendetwas?
Nein, nicht zu irgendetwas. Es ist meistens relativ
gut. Aber nicht zu einer konkreten Frage,
die man meistens relativ gut, deshalb sind 50% von der Bevölkerung von Amerika der Meinung, er wäre der bessere Präsident. Musst du auch mal ernst nehmen, dass ziemlich viele Leute ihn nicht so doof finden wie du.
Es sind nicht 50%, so. Roger, es sind 30%.
Nein, es sind 50%, sonst wärst du nicht Präsident.
Nein, aber es gibt, die sogenannten
Double-Haters. Es wird eher so laufen, dass der Joe Biden etwa nach 30 Sekunden stirbt sein Maul. Ich hoffe das nicht, sondern ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt. Das ist das Problem. Mal, er hat das Problem. Und dann sollte der Trump, einfach mein Tipp an Trump, dann sollte er sagen, Joe, deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Tu doch noch weiterreden.
Also, das wollen wir noch schauen. Also, das Ganze findet also statt. Man kann das live schauen. Früher habe ich so morgen um 3 Uhr unsere Zeit, habe ich noch einen Medaillenkampf geschaut. Ich weiss nicht, ob es bei Ihnen so gegangen ist. Das wird hochbrisant, hochinteressant. Und eben, wenn du sagst, 50% wollen die Amerikaner, nein. Die Amerikaner, viele von denen wollen weder die Biden, noch der Trump, das sind die sogenannten Double-Haters, die beide nicht gerne haben. Und bei den Double-Haters, Markus, wie bei den Independents in der Mitte, leiten Biden immer mehr zu.
Dann
hast du die neuesten Statistiken
gesehen? Dann ist ja alles, alles gut. Dann wird
was heisst alles gut?
Präsident. Ja, ich habe nicht so viele Aktien drin wie du offensichtlich. Du hast immer das Gefühl, wenn der Donald Trump kommt,
ich stehe auf der Basis von der Demokratie.
Wenn der Joe Biden gewählt, ja nur so, dann gehen wir halt unter. Das ist jetzt halt unser Pech.
Ach was.
Dann können wir da das schöne Haus, das gibt es dann auch nicht mehr lange. Ja. Dann ist es fertig.
Das so reden Zürich. Also, wir können jetzt die Fragen beantworten. Wir haben das Publikum mit dem herrlichen Garten, dem herrlichen Abend. Hat irgendjemand eine Frage oder eine Meinung? Können Sie sich mit Namen bitte anmelden?
Mein Name ist Jürg Biri. Ich habe keine Meinung, aber ich habe eine Frage. Zu dem Schulsystem, wo wir euch offenbar total einig sind, dass das desolat ist. Insofern war es nicht so eine spannende Debatte, aber so bietet. Jetzt versuchen wir es etwas spannender zu machen. Wir sind beide sehr erfolgreiche und sehr erfahrene Führungspersönlichkeiten. Wenn ihr heute in einem Schulleiter irgendwo auf dem Land müsste 2 oder 3 Hinweise geben und Tipps geben, wie er diese Schule führen soll, was ist es, um das Schulsystem wirklich zu verbessern?
Also ich kann da vielleicht sagen, weil ich eben ganz nah dran bin, weil Leute in meinem Bekanntenkreis sind in dieser Situation, vor allem in schwierigen Schulen, die können nichts machen. Die sind total limitiert innerhalb von diesen Möglichkeiten. Wenn das System nicht geändert wird, könnte es zum Teil, gerade in diesen Brennpunktschulen, wo sehr viele Kinder sind mit Lernbehinderung oder Sprachproblemen etc., kann das Schulsystem kippen und hoffen, dass da irgendwie ein toller Schulleiter das kann verbessern kann. Das ist illusorisch.
Also leider muss ich da am Roger recht geben.
Es ist keine grosse Debatte. Wir wissen nie im Voraus, was der andere sagt. Wir machen es nicht ab. Wir machen nicht Showtime for Showtime, dass wir immer bei allen Themen unterschiedlicher Meinung sind, sondern wir sind sachlich, versuchen wir. Und hier sind wir gleicher Meinung. Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger brisant, aber vielleicht ist es sachlicher. Und hier und da sind wir anderer Meinung. Das kommt auch vor.
Genau. Nein, ich finde, das ist wirklich systemisch schuld. Oder? Die Schulleiter, die heissen zwar Leiter, aber sie haben keine Leitungsfunktionen, sie haben überhaupt keinen Spielraum. Im Prinzip müssen wir, wenn man Schulleiter hat, dann müssen wir das System praktisch privatisieren, wo das wirklich ein Chef ist. Und der kann auch Personalpolitik machen, der kann Leute entlassen, der kann sagen, der Lehrer genügt nicht, der muss weg, der hat keinen Umgang mit der Schule und so weiter. Aber das ist alles nicht der Fall. Die Leiter sind im Prinzip absolut einfach Funktionsträger von einem System, das überhaupt nicht mehr funktioniert. Oder? Früher hatten wir Schulpflege. Die Schulpflege ist gewählt worden von uns. Meine Mutter war auch in der Schulpflege. Die haben alles gemacht. Die haben Lehrer angestellt, die haben Lehrer entlassen, die haben über den Lehrplan geredet. Das war richtig eine starke Führung. Und warum? Weil es demokratisch legitimiert war, wie das typisch war für die Volksschule in der Schweiz. Und das System hat man zerstört. Und jetzt hat man so ein Bürokratiemonster, wo niemand mehr etwas zu sagen hat, außer vielleicht eben irgendwelche Theoretiker oder PHs. Und man kann es fast nicht mehr korrigieren. Ich glaube, ganz ehrlich, und es tut mir weh, wir müssen in der Schweiz auf Bildungsgutschein. Wir müssen Konkurrenz in das System hineinbringen. Und dann gibt es viele private Unternehmer, die noch so gerne eine Schule gründen würden. Ich sage es Ihnen hier heute, ich würde sofort eine Schule gründen. Ich würde so gerne eine Schule führen. Ich finde das etwas vom Interessantesten, was es gibt. Aber dann müssen wir Bildungsgutschein haben. Dann könnte man das Volksschulsystem wieder unter Druck setzen und dann würde es auch wieder besser werden.
Weitere Frage?
Roger Schawinski, Sie sind ja der Pionier der Privatsender und auch zu meiner Jugend ist das natürlich legendär gewesen. Heute ist die Zeit vergangen, wir stehen vor der Gebührenkürzung. Wie stehen Sie denn heute jetzt als Privatradio- und Medienmann zum SRF, zu dieser Frage der Gebührenkürzung?
Also man hat immer gesagt, ich sei gegen die SRG, das bin ich nie gewesen, ich bin gegen das Monopol gewesen. Und das Monopol habe ich ja durch zwei, drei Sachen, die ich gemacht habe, abgeschafft oder geschaut, dass es abgeschafft worden ist. Ich glaube, dass die SRG, ich habe ja auch jetzt jahrelang nicht eine Sendung gehabt, tatsächlich könnte ich ein bisschen abspecken, dass das nicht optimal dort geführt wird. Wenn man schaut, was die privaten Unternehmen, die privaten Medienunternehmen müssen einsparen müssen, weil die Werbungen, die weggegangen sind, über 2 Milliarden geht nach Amerika, Facebook und Google. Und wie die SRG jetzt jammert, wenn es um 10% runtergehen würde, und das ist ja der Vorschlag vom Bundesrat Rösti. Ich finde den Bundesrat Rösti-Vorschlag mit den 300 Franken ein sauberer Kompromiss. Ich finde das gut. Die 200-Franken-Initiative, das ist irgendwie einfach so eine Strafaktion, die die SVP gegen die SRG lancieren will. Da bin ich dagegen. Aber mit 300 Franken, glaube ich, könnten wir alle zufrieden sein.
250 wäre auch gut. Nein, es ist aber schon, also eben, ihr wisst ja wahrscheinlich, meine Frau arbeitet in der SRG, deshalb bin ich immer relativ zurückhaltend in der
Öffentlichkeit. Ist nicht zurückhaltend?
Das ist nicht zurückhaltend. Das aber, was sicher also stimmt, und das kann ich jetzt auch gestützt auf die Erfahrungen von meiner Frau sagen, das System hat noch ganz viel Luft drin. Also das wissen ihr alle, die mit Unternehmen gearbeitet haben. Es ist immer so. Man kann immer sparen und man ist ganz überrascht, wie nachher eine Unternehmung besser wird, wenn man gespart hat. Es tut mir leid, es ist einfach so. Und bei der SRG, die stehen sich selber auf die Füße. Die haben teilweise so viele Leute, so viele Arbeitsgruppen, so viele Kader, so viel Beratung. Das ist auch etwas vom Verrücktesten. Das ist wahrscheinlich den Leuten gar nicht bewusst, wie viele teure Berater das die SRG anstellt, um Sachen herausfinden, die sie eigentlich schon wissen. Oder? Headhunter zum Beispiel ist auch wieder ein Witz. Die Susanne Wille, da hat man gewusst im Dezember, das ist die Favoritin. Also das hat wirklich jeder gewusst. Das hat meine ganze Familie gewusst. Jeder hat uns können fragen und noch das ganze Mandat uns geben. Und es kommt genau so raus, wie man. Und hat man einen teuren Headhunter, der dann da zuerst noch ein halbes Jahr sucht und nachher zum gleichen Schluss kommt. Oder?
Also, vielleicht eine Frage noch. Oder wenn nicht, eigentlich unsere Zeit ist abgelaufen. Danke vielmals fürs Interesse. Die Sendung gibt es wieder am nächsten Montagabend, dann wieder aus dem Studio. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.